Am Abend wird es endgültig herrlich. Die Fernsehseminaristen verabreden sich für einen schönen St. Pauli-Abend auf der Reeperbahn. Wer die Welt retten will, muss auch die Welt feiern können. Mascha und die Männer treffen sich im Foyer des Hotels Esplanade, steuern dann erstmal eine kubanische Bar an. Ein Kubaner namens Charlie Apia ist da, ein toller Trommler und ein Pianist, der hätte Chemio entzückt, glaubt sie, vor allem entzückt er sie. Er trommelte vor sich hin mit strahlenden Kinderaugen, blitzend weiße Zähne und so relaxed wie ein Baby. Zen in persona. Hier trinken sie Bier, dann ziehen sie weiter, die Männer und die Dichterin, in eine Striptease-Bar. Ach, zwischendurch war noch ein Mann Mitte 50 auf sie zugekommen. Guten Tag, Mascha Kalecko, hat er gesagt. Und ich kenne sie aus dem Romanischen. Haben sich kaum verändert. Der, der sie anspricht, heißt Alexander Besser, jüdischer Anwalt, der in den 30er Jahren im sogenannten Palästina-Amt in der Meinecke-Straße 10 in Berlin gearbeitet hat, wo eine Weile lang Ausreisen ermöglicht wurden und über das Mascha Kalecko damals eine Reportage geschrieben hatte. Er war 1938 nach Palästina emigriert und seit 1950 arbeitete er wieder als Rechtsanwalt in Frankfurt am Main. Die beiden knüpfen blitzschnell an die Vergangenheit wieder an, als lägen nicht unzählige dunkle Jahre zwischen damals und heute. Klar kommt er mit in diese Striptease-Bar. Sie heißt Cuba Cabana und es werden alte Sexfilme gezeigt und Stripperinnen zeigen ihre Künste und ein Stripper mit Zylinder auch. Beruhigend schreibt Mascha an Chemio:
Es war nur komisch, nicht peinlich. Denn es ist eine Parodie auf die Stripteaserei. Auch ein Vorwand, um Sex zu zeigen.
Ach so, ironisches Strippen. Na, das wird Chemio in New York sicher beruhigt haben. Sie gerät dann ohnehin gleich wieder in ein Deutschlandgespräch. Statt zu tanzen, wie die meisten anderen es tun, beginnt sie in dieser Striptease-Bar eine tiefernste Unterhaltung mit dem Schriftsteller Günter Weisenborn, der auch eines dieser ungeheuren, wundersamen Überlebensleben in den Nazi-Jahren geführt hat. Nach dem Verbot seiner Bücher, gleich nach der Machtergreifung, war er kurzzeitig in die USA geflüchtet, schon 1937 wieder zurückgekehrt und wurde Teil des nazideutschen Kulturbetriebs als Dramaturg am Schillertheater und gleichzeitig Unterstützer der Widerstandsgruppe um Harro Schulze-Boysen. Schließlich von der Gestapo inhaftiert, 1943 zum Tode verurteilt und schließlich begnadigt, schrieb er schon 1947 den autobiografischen Bericht aus den NS-Kerkern Memorial. Nein, man kann sich diesen Günter Weisenborn, Pfeifenraucher, starke Augenbrauen, tief ernst, wirklich nicht in einem Stripclub auf der Reeperbahn vorstellen. Aber gut, das war nun mal das Abendprogramm. Jedenfalls redete er den Abend über zwischen den nackten Tänzerinnen und dem nur mit Zylinder bekleideten Herrn auf Mascha ein, von seiner Angst vor der Wiederkehr der Nazis, dem neuen Selbstbewusstsein der deutschen Offiziere. Und wenn es nur den leisesten Zwischenfall mit dem Osten gibt und diese Militaristenbande ist im Sattel, haben wir Krieg. Irgendwann schafft es Mascha aus dieser diskursiven deutschen Striptease-Bar heraus und ins Hotel. Völlig erschöpft schreibt sie nach New York:
Es ist so viel in jeder Stunde, dass ich Jahre brauchte, um aus jedem rechten Genuss zu ziehen. So jagt eins das andere. Immer so bei mir. Alles oder nichts. Ach, ist das Leben seltsam. Ich denke immer noch, es muss ein Traum sein. Besonders da alles sich so eins ins andere fügt. Vom Kleinsten begonnen, wie einst. Wunder? Wunder, Zufall?
Und dabei ist das alles erst der Anfang. Dabei beginnt das wahre Wunder gerade erst. Es geht weiter wie im Flug. Es geht nach Berlin. 5. Ihre Stadt, ihre Bäume, ihre Luft und ein Wunder am Telefon. Wie viele Jahre hatte sie von diesem Moment geträumt? Wie viele sich vor ihm gefürchtet? Vor den Menschen, der Zerstörung, den alten Träumen, wie sehr sich nach dem Frühling dort gesehnt, der Luft, der Spree, dem romanischen Café. In ihr war alles unzerstört, aufbewahrt geblieben über all die Jahre. Sie wusste, dass die Wirklichkeit eine ganz andere sein würde, aber wie anders genau? Wird sie sich zurechtfinden? Ihre Orte wiederfinden? Die Bleibtreustraße, den Savignyplatz? Es war jetzt wirklich Zeit, in ihrer Stadt endlich nach dem Rechten zu sehen. Sie hat Angst. Aufbruch heißt ein Gedicht, das sie in Amerika schrieb und das schon weiß, dass sie nichts wiederfinden wird, wenn sie einst wiederkehrt.
Dem Eichhorn gleich, das seine Nuss verscharrt, als Zehrung für die kalten Hungertage, so grab ich meine blauen Träume ein und alles Hoffen, das ich in mir trage. Die Spuren tilgend vor der Füchse Blick, verborgene Schätze, finde ich euch wieder? Wer weist den Weg mir, kehre ich zurück? Des Adlers Flug und einer Lerche Lieder. Sei achtsam, spreche ich zum Sommerregen, behutsam, bitte ich den Winterschnee. So bangt mein Herz um die verscharrten Träume, ich aber weiß, dass ich sie nimmer sehe. Stumm folge ich dem Zug der fremden Brüder, die tragen große Fahnen vor sich her. Doch sah ich ihre Augen gegen Abend, sie waren leer. So schlepp ich weiter an der Sklavenkette und presse Brot und Wasser aus dem Stein. Kehr ich einst wieder, werden meine Hände zu rau für alle blauen Träume sein.
Sonne in Hamburg, der Märzhimmel leuchtet. Mascha nimmt eine Beruhigungstablette und steigt ins Flugzeug. Richtung Tempelhof, Richtung Berlin. In der Reihe vor ihr lesen sie die Konstanze, lesen den Bericht über sie, betrachten das Foto und unterhalten sich, zumindest gibt es Mascha so an ihren Chemio wieder, über die reizende Person auf dem Foto. Eine Dichterin, Mascha Kalecko, so jung und schon so berühmt und schon so lange berühmt, sieht doch aus wie 22, höchstens. Auf dem Flughafen hat sie Chemio eine Postkarte geschrieben. In der Luft schreibt sie gleich noch einen Brief hinterher. Sie ist eigentlich pausenlos mit ihm in Kontakt. Hier im Flugzeug entwirft sie wieder Pläne für seine berufliche Zukunft in Deutschland. Sie habe Verbindungen. Gesellschaft für deutsch-jüdische Zusammenarbeit, Radio, Zeitungen, Verlage. Alle warten auf ihn. Worauf wartet noch er? Und Steven könnte in Hamburg studieren, bei Rowohlt vielleicht arbeiten. Männer, kommt! Mascha träumt sich in der Luft zwischen den beiden Deutschlands in ein ganz neues Leben hinein. Eine Wiedergeburt. Ein Neuanfang. Eine Wiedergeburt. Und? Sie ist ja erst 22. Die Landung dann in Tempelhof, ein Schock in Weiß. Hatte sie Hamburg bei strahlendem Sonnenschein verlassen, landet sie in Berlin inmitten eines echten Schneesturms. Alles ist in dickes Weiß gehüllt, Hektik auf dem Feld, die Menschen hasten zu den Taxis. Sie steht da, erst weiß, dann durchnässt, mit einem Gepäckträger an ihrer Seite. Schließlich bekommt sie doch noch ein Taxi und die Fahrt beginnt. Hier am Rande des Flughafens im Hohenzollern-Korso hatte sie mit ihrer Familie nach ihrer Ankunft in Berlin gewohnt. Da gab es den Flughafen noch nicht. Jetzt heißt die Straße Manfred-von-Richthofen-Straße, benannt nach dem übermütigen Baron, der im Ersten Weltkrieg sein Flugzeug rot anstreichen ließ, weil er ohnehin unbesiegbar war, und die Feinde sollten schon aus der Ferne wissen, mit wem sie es zu tun hatten. Nun wussten sie es und schossen ihn vom Himmel. Der Fahrer erklärt ihr die Gegend, Tempelhofer Feld, Kreuzberg, Potsdamer Straße, macht einen Bogen um den Potsdamer Platz, der zerstörte Anhalter Bahnhof und endlich ihre Bleibtreustraße. Sie hat für 2 Wochen ein Zimmer reserviert, Pension Bleibtreu, 7,50 € die Nacht, eine Empfehlung von Manfred George vom Aufbau in New York. Perfekt. Aber kaum ist sie da, heißt es schon, sie müsse wieder gehen. Ein Stammgast habe sich plötzlich angekündigt, Pech für sie. Gut, eine Nacht könne sie bleiben, danach aber müsse sie raus. Berlin sei überfüllt und für sie zu diesem Preis kein Platz. Da kennen sie aber die amerikanische Mascha schlecht. Sie habe es schriftlich, sie bleibe. Der Mann, der sie rausschmeißen will, spricht nur gebrochen Deutsch, und als er mit der renitenten Besucherin nicht weiterkommt, ruft er eine Frau dazu. Wer sind die beiden? Mascha Kalecko beschreibt sie Chemio so.
Er, der ein ekliges New Yorkisch sprach, ist ein mieser New Yorker Jude, der 1948 herkam und sich diese Pension kaufte. Die Lizenz hat seine Geliebte. Ein ekelhaftes deutsch-jüdisches Frauenzimmer, das ich dir später beschreibe.
Zwei Jüdinnen und ein Jude im verschneiten Berlin im März 1956 in einen sonderbaren Dreikampf verwickelt. Es wird schnell laut. Die Besitzerin droht, die Polizei zu rufen. Mascha sagt, das sei ihr gerade recht und sie würde auch das Konsulat mit dazu rufen, wenn es dafür leider nicht schon zu spät am Abend wäre. Die Besitzerin verbietet der Besucherin, so hysterisch rumzuschreien, sie wecke alle Gäste auf. Mascha sagt, sie schreie gar nicht, es sei die Besitzerin, die hier schreie, und fügt beruhigend hinzu, morgen lasse sich das ja gewiss alles regeln, jetzt schlafe sie erstmal in ihrem reservierten Zimmer. Oh nein, sofort packen sie und gehen, ruft die Besitzerin, und an ihren Geliebten gewandt, die Besucherin mache hysterische Szenen. Ich habe dir immer gesagt, du sollst nicht an Frauen vermieten, immer haben wir Scherereien mit Frauen. Und Mascha kommentiert, sie solle sich mal nicht so sicher fühlen, die gesamte Presse hier und mein Konsul sind hinter mir. Und sie werde diese Szene noch bereuen, aber die Besitzerin wird gar nichts bereuen, sagt diese. Und sie wüssten längst, dass sie berühmt sei, denn natürlich haben sie auch die Konstanze gelesen und es hilft ihr aber nichts. Die Polizei sofort und geht ans Telefon. Und es ist eine Szene wie in Thomas Manns Tonio Kröger, wo Kröger nach vielen Jahren zum ersten Mal in seine alte Heimatstadt zurückkehrt, und in dem Hotel, in dem er absteigt, gleich verhaftet zu werden droht. Kröger blieb frei und auch Mascha kann der Polizei entgehen. Die Pensionswirtin ruft ein Stockwerk tiefer an, da werden auch Zimmer vermietet. Und vielleicht nehmen die ja diese renitente Besucherin auf. Langsam verzieht sich der Rauch, Mascha geht ein Stockwerk tiefer. Die Besitzerin dort erklärt ihr, die beiden oben seien schwerkranke Leute. Und dann wird es langsam wieder still in Mascha. Es ist 10 Uhr abends. Sie geht hinaus in den Schnee, in die Nacht. Es schneit nicht mehr, die Straßen sind glatt.
Ich ging den Kudamm hinunter bis Joachimsthaler, voller Gedanken, und nahm mir vor, alles bis morgen zu vergessen und nur mal in Berlin anzukommen. Das tat ich. Der Kudamm strahlte in hellem Licht, breit und gepflegt lag er da, wie ein Boulevard in Paris, breiter geworden durch die Entfernung der Straßenbahn. Doppelstöckige Omnibusse liefen neben den Autos und die Läden schimmerten mit den geschmackvollsten Auslagen von allen herrlichen Gegenständen, Kleidern, Pelzen, Schuhen aus Italien, Parfums und Delikatessen. Der große, elegante Kempinski, Schloss Marquardt und Kranzler, schöner als je.
Und sie geht weiter durch die weiße Berliner Nacht, kehrt noch nach Mitternacht in den dicken Heinrich ein, wo man angeblich gut essen kann. Das kann man aber leider nicht, die Kartoffelklöße hart und kalt, die Bedienung miserabel. Dann sucht sie für den nächsten Tag eine bezahlbare Unterkunft, findet die Pension Uhlandeck, alles ziemlich ärmlich, heruntergekommen. Die Besitzerin öffnet in Nachthemd und Morgenrock, unfreundlich, Zimmer für 10 Mark aufwärts. Der Portier vom Café im Haus, der sie hinaufbringt, warnt eindringlich vor dem Fahrstuhl im Haus. Mascha liebt vor allem den Dialekt, in dem er sie vor dem potenziell tödlichen Lift warnt.
»Ach, in den Fahrstuhl gehe ich nicht, Herrn. Da bin ich mal ganz mit in den Keller gefallen. Die Tür kriegt nicht immer richtigen Kontakt, muss man aufpassen.«
So schön seine Sprache, diese Pension ist dann auch eher nichts für sie. Zuvor, um Mitternacht, war Mascha schon beim eigentlichen Ziel ihres nächtlichen Spaziergangs gewesen. Bleibtreu 10:11. Daneben zerschossene Ruinen, aber 8:09 und 10:11 stehen da. Ich guckte hinauf. Es ist jetzt natürlich zu spät zu klopfen. Aber das Wichtigste ist, dass es noch steht. Sie wird wiederkommen, sie wird klopfen. Vielleicht kann sie kurz hineinschauen. In die Wohnung, in der Steven auf die Welt kam, wo sie zunächst mit Saul lebte und später dann mit ihm, mit Tremjolein. Sie schreibt ihm alles haarklein auf. Es soll so sein, als erlebten sie das alles hier gemeinsam. ihr Berlin. Viele Jahre und einige weitere Fluchten später wird Mascha Kalecko über diese Straße, die Sehnsuchts- und Schicksalsstraße, ein Gedicht schreiben.
Bleib treu, heißt die Straße. Vor fast 40 Jahren wohnte ich hier. Zupft mich was am Ärmel, wenn ich so für mich hin den Kurfürstendamm entlang schlendere, heißt wohl das Wort. Und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Und immer wieder das Gezupfe. Sei doch vernünftig, sage ich zu ihr. 40 Jahre, ich bin es nicht mehr. 40 Jahre, wie oft haben meine Zellen sich erneuert inzwischen, in der Fremde, im Exil. New York, 96th Street und Central Park, Minetta Street in Greenwich Village und Zürich und Hollywood und dann noch Jerusalem. Was willst du von mir, bleib treu? Ja, ich weiß. Nein, ich vergaß nichts. Hier war mein Glück zu Hause und meine Not. Hier kam mein Kind zur Welt und musste fort. Hier besuchten mich meine Freunde und die Gestapo. Nachts hörte man die Stadtbahnzüge und das Horst-Wessel-Lied aus der Kneipe nebenan. Was blieb davon? Die rosa Petunien auf dem Balkon, der kleine Schreibwarenladen und eine alte Wunde, unvernarbt.
Und dann, am nächsten Morgen, sieht sie endlich alles bei Licht. Ihr Berlin. Mascha steht früh auf und eilt, wie von einem unsichtbaren Magneten gezogen, durch die weiße Stadt. Sie läuft und läuft und schaut und sucht. Den Kudamm hinauf, an der Synagoge in der Fasanenstraße vorbei, sieht ihr in die zerschossenen Eingeweide. Hier hat sie einst im September ihre wertvollsten Dinge eingelagert. Kein Gedanke daran, dass etwas davon noch vorhanden sein könnte. Sie eilt ihren Erinnerungen hinterher. Die Straßennamen wie ein sehnsüchtiges Gedicht, aber die Querstraßen zwischen Hardenberg und Kant und Kurfürstendamm, Knesebeck, Wieland, Bleibtreu, traurig. Sie besorgt sich einen fremden Führer, um ihr Berlin wiederzufinden, eilt in Richtung Neulendorfplatz und findet Trümmer und Zerstörung und auf den Straßen verhärmte Gesichter, überall. Frag mich nicht, nichts steht, schreibt sie an Chemio. Es ist ein Zwang in mir zu laufen und zu sehen, aber sie sieht nichts. Die Gedächtniskirche, zerschossen oben, vorn steht der Eingang und hinten der Ausgang, dazwischen Luft. Und von da ist es nicht mehr weit bis zu ihrem Ort, wo sie sich hineinquatschte in die Welt ihrer Träume, sehnsüchtig wartend, schauend, Kaffee trinkend, redend, dichtend, wo sie mit Saul saß in den ersten Jahren, wo Hessels Freund sie ansprach, wo sie Gottfried Benn aus der Ferne sah und Kästner und Kästen, wo Chemio ihr schrieb, dass er ein Kind von ihr wolle. Ihr Ort, wo Dichtung und Leben und Liebe eins geworden waren, wo Berlin ein Utopia war. Das romanische Café. Dort, wo es einst war, ist bei ihrer Ankunft Luft. Nichts. Ein leerer Raum. Man kann durchgucken bis zum Bahnhof Zoo. Und auch den Bahnhof Zoo gibt es eigentlich nicht mehr. Wo einst die eleganten Züge der Welt ein- und ausfuhren, ist eine Ruine mit ein paar Gleisen ins Irgendwo geblieben. Ein Gespensterbahnhof. Sie eilt weiter durch das Nichts. Ich wandle auf Erinnerungen, schreibt sie. Dann ist sie am Lützow-Ufer, eine Kneipe, elend, verlassen. Sie geht rein, eine Frau am Tresen. Na, die Laufkundschaft hier hat ja kein Geld, erklärt sie die Leere hier. Trank zwei Cognacs da in der Kälte, so arm, mit einem verrosteten Kessel auf dem Eisenöfchen und Lappen als Wischtücher, für 1,20 zwei prima Scharlachberg Weinbrand. Das Fräulein ist von Hamburg und sieht Berlin zum ersten Mal wieder, sagt sie zu zwei Männern, die reinkamen. Arbeiter, mal rasch eine Molle heben. Waren Sie schon in den Osten? Sie können da ruhig mal reingehen. So ein junges Mädchen tun Ihnen nichts. Der Klang Berlins, immerhin, ist unverändert geblieben. Besser, geblieben. Mascha nutzt jede Gelegenheit, den Sound der Stadt 1:1 nach New York zu übertragen. Die Sprache ist das Lächeln der Stadt, das geblieben ist.
Berlin kommt mir vor wie eine alte Jugendfreundin, die kaum einen Zahn im Munde hat. Vorne gerade einen Zahn, der die Lücken der anderen noch betont. Aber manchmal geht doch ein Lächeln über diesen zahnlosen Mund, dass man die alte Freundin zu erkennen glaubt. Pompeji ohne Pomp. Der Kudamm wie ein Schönheitspflaster auf einem von Bomben zerstörten Gesicht.